Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind am Samstag, am frühen Abend, wenn wir uns ein wenig mit den Grundlagen des Christseins beschäftigen, dem christlichen Glauben ein wenig auf die Schliche kommen wollen und in Erfahrung bringen, was Christen bewegt, schlicht und ergreifend, was sie glauben. Und dazu ist uns heute aus Heiligenkreuz zugeschaltet Pater Dominikus Trojan. Er ist dort unter anderem Stiftsbibliothekar und er lehrt an der dortigen päpstlichen Hochschule Metaphysik und Philosophie. Grüß Gott, Pater Dominikus.
Guten Abend.
Pater Dominikus, eine Frage beschäftigt uns im Kurs Null eigentlich grundsätzlich und eigentlich ist es so, dass wir nur diese eine Frage wirklich erschöpfend beantwortet haben möchten. Wer oder was ist Gott?
Das ist eine steile Frage, deren Erwartungen ich von vornherein extrem einschränken muss. Eine erschöpfende Antwort ist auf diese Frage wahrscheinlich kaum möglich. Ich ziehe mich zunächst einmal auf psychologisch gesehen auf die Position des heiligen Augustinus in seinen Bekenntnissen zurück, seiner großen Autobiografie, wo er einmal sagt in Bezug auf die Frage nach dem Wesen der Zeit, wenn du mich danach fragst, muss ich gestehen, dass ich es nicht weiß, und wenn du mich nicht fragst, dann weiß ich es. Die Frage nach dem Wesen Gottes müsste konkret und richtig eigentlich mit einer Formulierung beantwortet werden, die Sie erstaunen wird. Gott ist nichts und niemand. Eben in demselben Sinne, wie Thomas von Aquin, der größte Theologe der Kirche, zu dieser Frage sagt, Gott existiert nicht. Es ist nicht möglich, von Gott eine Definition zu geben. Ebenso wie es nicht möglich ist, vom einzelnen Menschen eine Definition zu geben und auch nicht von einem Engel, denn zu beiden existiert kein allgemeiner Begriff. Die Definition setzt voraus, dass man aus einer größeren Wirklichkeit durch das Bezeichnen eines unterscheidenden Merkmals eine kleinere Gruppe aussondert. In Bezug auf Gott gibt es kein Größeres mehr. Vielleicht hilft zunächst ein bisschen weiter, weil mir die Antworten, die sich in diesem Werk befinden, fair zu sein scheinen und auch methodologisch richtig. Wenn wir ein paar Definitionen uns anschauen aus einem Text, der zum ersten Mal literarisch am Anfang des 13. Jahrhunderts belegt ist und der von Meister Eckhart, dem Mystiker und Dominikaner, dann das Buch der 24 Philosophen genannt wird. Dieses Buch besteht im Prinzip aus nichts anderem als aus 23 Definitionen Gottes, wobei die letzte Definition ein wenig aus dem Rahmen fällt, weil sie eine Eigentümlichkeit hat, über die ich gleich noch spreche. Diese Definitionen sind Definitionen, die Gott immer unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt zu fassen versuchen, aufgrund von seinen Beziehungen zu Dingen, die nicht er ist, sind, in Bezug auf Eigenschaften, die von ihm ausgesagt werden können, Quantitäten etc. Die zweite dieser dort gebotenen 23 Definitionen lautet Deus est sphaera infinita, cuius centrum est ubique circumferentia veronusquam. Das würde zu Deutsch übersetzt heißen, Gott ist ein unendlicher Kreis, dessen Mittelpunkt überall ist und dessen Umfang nirgendwo existiert. Oder die fünfte Definition sagt, Gott ist das, zu dem sich niemand etwas Besseres denken kann. Das vermittelt unmittelbar einen Text, der noch bekannter ist, nämlich die berühmte Aussage von Anselm von Canterbury, der Gott ja bezeichnet hat als dasjenige, von dem nichts Größeres gedacht werden kann. Also man sieht bereits in der Verschlüsseltheit dieser Definition, dass es außerordentlich schwierig ist, ja eigentlich unmöglich, eine wirkliche Definition von Gott zu geben. Die letzte, die 24. Definition, wird angekündigt auf der Seite vorher als eine Definition dem Wesen nach, worin Gott also nicht mehr unter einem außer ihm stehenden Gesichtspunkt für Relation, Ausdehnung etc. definiert werden soll, sondern in dem, was er zu inneres ist. Und dann blättert man die Seite um und hat ein unbeschriebenes Blatt vor sich. Eine Definition des Wesens Gottes gibt es nicht. In diesem Sinne ist Gott nichts und niemand, weil man Gott kein Attribut zuordnen kann, was nicht bereits in ihm selber läge. Jede sogenannte einfache Vollkommenheit ist bereits mit dem Begriff Gottes gesetzt. Und eine Aussage der Art, zum Beispiel Gott ist die Liebe, ist nichts anderes als ein sogenanntes analytisches Urteil, wo also etwas, das schon im Subjekt gesagt ist, noch einmal behauptet wird, also de facto eine Tautologie im Schema des weißen Schimmels. In derselben Weise sagt Thomas von Aquin, dass Gott nicht existiert, weil das Wort existieren in der Sprache der Metaphysik bedeutet, dass etwas aus seinen Ursachen gesetzt wird und auf diese Weise nun tatsächlich real anwesend ist. Gott aber hat keine Ursache. Von Gott kann in dieser Weise also nicht gesagt werden, dass er existiert, aus seinen Ursachen heraussteht und in sie hineinführt. Das alles macht deutlich, wie schwierig es ist, über Gott zu reden. Und dennoch tun wir das ununterbrochen. Gott ist ein Begriff, von dem fast alle glauben zu wissen, worum es da geht. Aber es handelt sich, um noch einmal mit Thomas zu reden, eigentlich immer nur um ein Vorverständnis des Wortes. Thomas sagt einmal, bevor wir überhaupt an die Frage herangehen, existiert Gott, müssen wir uns ja auf ein Verständnis dessen beziehen, wonach wir fragen. Und er sagt in der Summa Theologiae ganz am Anfang, für eine solche Frage, nämlich die Frage, ob Gott existiert, reiche die Einsicht in das id quod verbum Deus significat, also in das, was konventionell in den menschlichen Sprachen das Wort Gott bezeichnet. Man kann also, wenn man will, eine erste Annäherung an das, was inhaltlich mit Gott bezeichnet wird, auf dem Weg suchen, einfach zu untersuchen, was die Menschen meinen, wenn sie dieses Wort aussprechen. Also das ist ein erster Hinweis darauf, wie schwierig das ist, darüber zu reden. Je mehr man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird es. Und dennoch sind wir natürlich alle irgendwie der Überzeugung zu wissen, was in diesem Wort gemeint ist, das ja zugleich Wort, also Begriff und Eigenname ist. Das Wort Gott ist ja auch das Wort, das wir aussprechen, wenn wir uns im Gebet an Gott wenden. O Gott, erhöre mich in meiner Not. Und dennoch werden wir sagen müssen, dass eine rechte Antwort auf die Frage, was oder wer ist Gott, nur lauten kann, er ist nichts und niemand. Nichts nämlich von dem, was wir kennen. Er ist nicht vergleichbar mit irgendetwas, das in unserer Erfahrung bereit liegt. Und er ist niemand, er ist überpersonal, wenn er auch Züge des Persönlichen hat.
Wenn Sie sagen, dass der heilige Thomas gesagt hat, es reiche eigentlich die Einsicht in den konventionellen Gebrauch des Wortes Gott aus, woran liegt das eigentlich, dass das ausreicht? In jedem anderen Bereich des Lebens würden wir das als nicht haltbar empfinden.
Doch, das müssen wir. In diesem Bereich geht es überhaupt nicht anders. Nachdem Gott nicht Gegenstand unserer Erfahrung ist, dadurch unterscheidet er sich von allen anderen Sachen, über die wir reden, müssen wir ja dem Wort, wenn wir danach fragen, ist Gott, gibt es Gott, irgendeinen Sinn geben. Wir müssen ja irgendein Vorverständnis davon haben, wonach wir fragen. Und Thomas beantwortet die Frage, was ist die Natur dieses Vorverständnisses, eben mit dem Hinweis auf die konventionelle Verwendung dieses Begriffes.
Nun sind Sie ja Katholik und als solcher glauben Sie oder sind Sie der Überzeugung, dass jeder Mensch, unabhängig davon, ob eben ein heiliger Text vorliegt oder nicht, auf ganz normale, Sie würden sagen natürliche Weise, einen ziemlich sicheren Zugang zu dieser Realität Gott hat?
Das ist im Ersten Vatikanischen Konzil so definiert worden.
Wie funktioniert das?
Also zunächst ist dazu zu sagen, dass als Fußnote angemerkt werden muss, dass das Ganze bedeutet, dass die Tatsache, dass Gott ist, nicht Gegenstand des Glaubens ist, sondern des Wissens. Dass es Gott gibt, kann gewusst werden. Allerdings sagt der heilige Thomas, es ist eine sehr liebenswürdige Bemerkung, die er macht, in seiner Summe gegen die Heiden, die ich sehr liebe. Der heilige Thomas sagt, es ist nun ohne jeden Zweifel so, dass nicht alle Menschen in der Lage sind, die schwierigen metaphysischen Überlegungen anzustellen, die zu der gewussten Einsicht führen, dass Gott existiert. Es gibt darüber hinaus Leute, also A, solche, die das einfach nicht können, weil sie nicht mit allem Respekt nicht intelligent genug sind und nicht geübt sind in philosophischen Überlegungen. B, gibt es Leute, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, die also keine Zeit dazu haben. Es gibt Leute, die einfach zu faul sind, und das ist das Liebenswürdige an diesem Text, sich Gedanken darüber zu machen, und deswegen ist es zusätzlich auch noch Gegenstand der Offenbarung und deswegen Objekt des Glaubens. Aber an sich ist die Tatsache, dass Gott existiert, wissbar. Der Gegenstand dieser Überlegungen sind die sogenannten Gottesbeweise oder wie man eigentlich genauer bei Thomas zumindest sagen müsste, Wege zur Erkenntnis des Daseins Gottes. Sie sind formal gesehen von ihm fünffach entwickelt worden. Es gibt fünf solcher Wege, die alle beginnen mit einer Erfahrung, also mit einem Datum des unmittelbaren Erlebens, das dann alles analysiert wird in Bezug auf den Grund und die Ursache, die es hat. Da ergeben sich Ursachenketten, und Thomas bezieht sich hier auf eine Einsicht des griechischen Philosophen Aristoteles, die im zweiten Buch dessen Metaphysik entwickelt worden ist, dass unendliche Ursachenketten keine Begründung liefern können. Da kommt man in eine Warteschleife, die zu nichts führt. Aristoteles sagte, Begründung gibt es im Letzten nur dann, wenn die Reihe der Ursachen für das Ursprungsphänomen irgendwo endet, und zwar bei einem Glied, das von anderer Natur ist als die einzelnen Elemente der Kette selber. Und aufgrund dieser wissenschaftstheoretischen Vorgabe des Aristoteles analysiert Thomas fünf Daten der Erfahrung, die am Ende zu einer letzten Ursache führen, die nicht mehr teilhat an der, wie wir dann sagen können, kontingenten Natur der Ursprungserfahrung. Und von dieser letzten Ursache, die ein metaphysisches Prinzip ist, erklärt er dann, und das ist ganz wichtig und das wissen die wenigsten, er erklärt dann, dies ist das, was die, die glauben, mit dem Wort Gott bezeichnen. Also er sagt nie, dass am Ende Gott unmittelbar bewiesen wird, sondern er gibt dann am Ende dieser metaphysischen Demonstrationsreihe aufgrund des Ergebnisses eines letzten oder ersten metaphysischen Prinzips, das eine Ursprungserfahrung, eine unmittelbar machbare Erfahrung erklärt, den religiösen Titel Gott.
Damit sagt er also, um zum konventionellen Sprachgebrauch zurückzukommen, er sagt damit, es ist wissbar, dass dem, was wir im Sprachgebrauch Gott nennen, tatsächlich etwas entspricht, real entspricht.
Ganz genau. Also er sagt, im Prinzip wird gesagt, das ist eine Überlegung, die zum ersten Mal ebenfalls wiederum bei Aristoteles im 12. Buch seiner Metaphysik vorgelegt wird, dass wir das, was wir unmittelbar erleben, also mit Händen greifen können, mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, im Letzten überhaupt nur verstehen können, wenn es Gott gibt. Würde Gott nicht existieren, wäre uns ein letztes Verständnis der Wirklichkeit, in der wir leben, nicht möglich. Bei Aristoteles geht es im Wesentlichen um zwei Punkte. Wie kann ich begründen, dass die Welt denkbar ist, also erkennbar? Und wie kann ich das Wirklichsein der Wirklichkeit auf einen letzten Grund zurückführen?
Und das heißt wirklich, wenn es ihn gibt. Das heißt nicht, wenn es ihn so gibt, wie die und die Religion behauptet.
Nein, überhaupt nicht. Es geht zunächst einmal darum, dass es ihn gibt. Natürlich wird auch bei Thomas, ebenso wie bei Aristoteles, dann dieses erste Prinzip inhaltlich auch beschrieben. Aber ganz wesentlich ist zum Beispiel für Aristoteles die Einsicht, dass wir von Wirklichkeit nur dann reden können, zum Beispiel gegen den berühmten kartesianischen Zweifel, dass irgendein böser Dämon mich bei allem, was ich pathisch, also mit meinen Sinnen wahrnehme, täuscht. Ich kann der Wirklichkeit nur dann sicher sein, wenn bei aller Bewegung, der die Dinge unterworfen sind, am Ende etwas steht, das, weil es sich nicht bewegt, das Wirklichsein dessen, was ich nur im Zerfließen, im Vorbeigehen, in der Zeit wahrnehmen kann, garantiert.
Und da haben Sie das Stichwort geliefert mit dem Täuschen. Wir erleben es von früh bis spät, dass wir uns über die Dinge, die uns umgeben, oftmals völlig falsche Vorstellungen machen. Und das, was wir erkennen können und was wir erfahren können, eigentlich einem permanenten Revisionsprozess unterliegt. Wir müssen, unsere Urteile werden von früh bis spät eigentlich widerlegt und in nur seltenen Fällen bestätigen sie sich tatsächlich als endgültig. Wieso kann ich mir bei genau dieser Sache, die ja nun worüber hinaus eben Größeres nichts geht, so sicher sein?
Ich bin mir in der Sache der Frage nach Gott deswegen sicher, weil meine gesamte Erfahrung, die ich mache, auf dieser Sicherheit beruht. Also, das ist eine entscheidende Überlegung, die Thomas in seinem Kommentar zum Traktat De Trinitate von Boethius anstellt. Das ist eine wissenschaftstheoretische Untersuchung, hat also mit der Trinität eigentlich nur sehr indirekt was zu tun. In der Philosophie ist Gott überhaupt das Letzte, was befragt wird. Die Philosophie hat es zu tun, zunächst einmal mit dem Verständnis dessen, was uns unmittelbar umgibt. Aristoteles sagt, die Prochaera, ta Prochaera, das vor der Hand liegende, das Vorhandene. Und natürlich ist für die Philosophie von entscheidender Bedeutung zu fragen, welches sind die Parameter der wahren Erkenntnis dieser Wirklichkeit. Wie kann ich sicher sein, dass ich das, was ich erkenne, nur aus dem Gesichtspunkt der Wahrheit erkenne? Und dazu brauche ich eine letzte Begründung. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich eigentlich zunächst mit dem Motiv aufbreche, Gott zu suchen, sondern das Motiv ist, die Wirklichkeit mir zurückzuerobern, die ich ja eigentlich nur immer nur als einen Bruchteil in der Zeit sehe, nicht? Also zum Beispiel die Tatsache, dass bestimmte Dinge uns fest erscheinen und unveränderlich in der Welt der Veränderungen, in der wir leben, hängt nur damit zusammen, dass wir einfach zu wenig lange leben, um zu sehen, wie sie sich verändern. Alles, was wir kennen, ist im Prinzip bewegt und in der Zeit vergänglich und werdend, sich dauernd wandelt. Und die ganze Frage ist einfach, wenn uns die Wahrheit möglich sein soll, dann muss diese ganze Veränderung durchblickt werden können auf ein erstes, sich nicht veränderndes, auf dessen Hintergrund oder Fundament sich diese Veränderungen vollziehen. Was die Wahrheit betrifft, muss man natürlich auch mit aller Deutlichkeit sagen, dass wir mindestens 6, wenn nicht 7 verschiedenen Wahrheitskonzepten leben. Wir leben A in der Wahrheit dessen, was wir tatsächlich sehen, also der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung. Eine solche Wahrheit sagt uns zum Beispiel, dass die Sonne am Morgen im Osten aufgeht und am Abend im Westen wieder untergeht. Das kann jedes Kind sehen. Wenn wir in die Schule kommen, lernen wir als erstes, dass wir unseren Sinnen nicht trauen können. Dass es nämlich eigentlich ganz anders ist, als es uns erscheint. Dass nämlich die Sonne im Zentrum des Sonnensystems steht und in Wahrheit die Erde sich drumherum dreht. Unsere Wahrheit ist weiterhin eine Frage des Fühlens, des Sich-Fühlens. Wie fühle ich mich heute? Je nachdem, in welcher Stimmung ich selber bin, erfahre ich die Welt vollkommen anders. Auch gerade zwischenmenschliche Beziehungen werden ganz entschieden dadurch in der Ordnung der Erkenntnis bestimmt, wie ich selber drauf bin. Es gibt die Wahrheit des Glaubens. Es gibt die Wahrheit dessen, was ich mir wünsche, die auch ganz entscheidend unsere Erkenntnis beeinflusst. Also es ist nicht nur die Bewegtheit der Dinge selbst, die um uns herum sind, sondern wir sehen natürlich auf eine vielfältige Weise, wie auch unsere eigene Disposition zu erkennen wiederum bedingt ist. Und alle diese Fakten zusammen ergeben die Notwendigkeit, weil der Mensch auf die Erkenntnis der Wahrheit hin naturgemäß finalisiert ist, ein Fundament zu finden. Descartes wird es später das Fundamentum in Concussum nennen, ein unerschütterliches Fundament, das sozusagen die ganzen Veränderungen a. möglich macht, sie b. wirklich sein lässt und sie c. dem Erkennen zuführt.
Nun ist wiederholt der Einwand geäußert worden oder der Verdacht geäußert worden, dass eben diese Sicherheit, dass der Mensch zum Beispiel von Natur aus auf Wahrheit hin finalisiert sei und dass dieser Grund, dieser unerschütterliche Grund, der es möglich macht, der es wirklich macht und dem Erkennen zuführt, dass diese Unerschütterlichkeit eigentlich, naja, sagen wir, eine Trotzhaltung ein wenig der Seele sei gegenüber eben der Veränderung, der Bewegung. Was antwortet man an einem solchen Einwand?
Also da kann man auf sehr verschiedenen Ebenen antworten. Es gibt einen frühen griechischen Philosophen, der die Welt gerade unter diesem Gesichtspunkt des dauernden Flusses beschrieben hat und wahrgenommen hat. Das ist Heraklit, Heraklitos von Elea. Und das ist der mit dem berühmten Pantarei, alles fließt. Aber auch in dieser Philosophie, in der gibt es eine weltimmanente Gesetzmäßigkeit dieses dauernden Werdens und Vergehens, zum Beispiel das berühmte Gesetz des Krieges, der Krieg, der der Vater aller Dinge ist, die Auseinandersetzung, die eben Dinge vernichtet und andere hervorbringt. Das ist ein logisches Prinzip, das in sich selber wiederum in dem ganzen kontingenten, zerfließenden, sich dauernd ändernden etwas Notwendiges und Bleibendes ist. Dies nennt zum Beispiel, das ist nur eine Fußnote, Heraklit Logos, und dies ist die Gelegenheit, wo das Wort Logos zum ersten Mal überhaupt in der philosophischen Sprache des Abendlandes auftritt. Es ist für uns Veränderung überhaupt nicht wahrnehmbar, wenn sie sich nicht auf etwas sich stets mit sich selbst Identes bezieht. Das kann man metaphysisch suchen, dann wäre es Gott in seiner Existenz. Aber das taucht natürlich, das ist eine Entdeckung, die Platon gemacht hat, es taucht natürlich in unserem eigenen Bewusstsein als das auf, was diese Veränderung denkt. Augustinus sagt einmal, dass unsere Seele eine kleine Ewigkeit darstellt. Eine kleine Reserve außerhalb der Zeit. Nur so können wir Vergangenheit und Zukunft überhaupt erfassen. Und nur dann, wenn das Bewusstsein, der Seelengrund, der Intellekt, wie auch immer Sie es nennen wollen, also das Prinzip des Erkennens selber unverändert ist, sind wir fähig, Veränderungen zu erfassen. Ein Tier kann das nie. Ein Tier kann nicht erkennen, dass Dinge vergehen und andere werden. Es besteht hier eine dialektische Beziehung. Erkenntnis gibt es immer nur aus radikaler Verschiedenheit. Das wäre der eine Teil meiner Antwort. Ein anderer ist durchaus moderner. Er stammt von einem amerikanischen Wissenschaftstheoretiker und Soziologen, der folgende Überlegung anstellt. Ein Baby, sagen wir 3 Monate alt, wacht in der Nacht auf und findet sich vor in einem vollständig dunklen Raum. Das Baby beginnt zu schreien. Nach einiger Zeit geht das Licht an. Die Mutter tritt herein, nimmt das Baby aus dem Babybett in ihre Arme und sagt, es ist doch alles gut. Und nun kann man natürlich die Frage stellen, hat das Baby recht? Ist die Welt ein Ort der Finsternis und der Einsamkeit? Und die Mutter ist die Ideologin, die dem Baby irgendwas erzählt? Oder hat die Mutter recht mit ihrer Geste der Bergung und Geborgenheit und dem Wort, es ist alles gut? Unter dem Gesichtspunkt, dass wir solche archetypischen Handlungen wie von selbst tun und unter dem dazugenommenen Gesichtspunkt, dass die menschliche Existenz und die Natur selber einen Sinn, also eine Richtung hat, auf die sie zielt, eine Finalität besitzt, werden wir sagen müssen, dass die Mutter recht hat. Wenn man natürlich sagt, das Ganze hat überhaupt keinen Sinn, keine Richtung und keine Finalität, wird man dem Baby recht geben. Das ist aber ein Vorurteil. Es ist ein Vorurteil zu sagen, alles, was geschieht, ist sinnlos. Weil im Prinzip, da würde Aristoteles sich also ganz schwer ins Zeug werfen dafür, wir überall, wo wir hinschauen, sinnvolle Kontexte sehen. Und keine Mutter wird ihr Kind liegen lassen und sagen, schrei nur, du bist der Wahrheit so nah. Also es hängt einfach mit der Frage zusammen, wie leben wir Menschen ganz spontan, wie handeln wir unmittelbar, ohne nachzudenken, was tun wir aus unserer eigenen physischen Geprägtheit. Und daraus kann man sehr viel ableiten über das, was dann auch die unbeseelte Natur betrifft.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligen Kreuz über den christlichen Glauben hier, über die Grundlagen des Christseins. Und wir sind gerade bei der ganz philosophischen Frage nach Gott, bei dem ersten Zugang, den man zu dem hat, was wir eben Gott nennen, was Menschen Gott nennen. Und ja, wenn wir jetzt eines zumindest schon mal gelernt haben, es gibt eine ziemlich zuverlässige Möglichkeit für uns überhaupt auf das Dasein Gottes zu schließen, das können wir. Es ist wissbar, dass es Gott gibt.
Darf ich Sie gerade kurz unterbrechen?
Natürlich.
Ich möchte hinzufügen, dass diese Wissbarkeit Gottes nicht beschränkt ist auf die Überlegungen des heiligen Thomas. Es ist auch in ganz anderen philosophischen Ansätzen immer wieder das Gleiche. Es ist in der idealistischen Philosophie des Cartesius so, dass das ganze System, ohne dass es Gott gibt, nicht funktioniert. berühmte kartesianische Zweifel, das Cogito Sum, führt unmittelbar, was meistens bei der Erklärung und beim Gebrauch dieses Prinzips weggelassen wird, zur Erfassung Gottes. Das Cogito Sum, das Ich, kann sich im Akt des Denkens nämlich gar nicht erfassen, ohne dass es zugleich erfasst vor dem Horizont der Idee Gottes in der Seele zu stehen, zum Beispiel. Und dies gilt herauf bis in die Philosophie Hegels. Es ist, wie wir im Prinzip sagen können, noch für die Philosophie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Frage, dass Gott eine gegebene Wirklichkeit ist.
Und dann kommen aber doch beträchtliche Zweifel auf. Und wir leben in Zeiten, in denen diese Zweifel sehr stark sind.
Ja, das Problem mit dem Atheismus, der sich dann ja um die Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitet und den wir als postulatorischen Atheismus bezeichnen. Dieses Problem ist, und das mag Sie erstaunen, zu einem gewissen Teil von der Theologie selber hervorgebracht. Wir haben ungefähr folgende Entwicklung. Wir haben eine entscheidende Wende in der Geistesgeschichte des Abendlandes an einem ganz bestimmten historischen Datum, nämlich dem 1. November des Jahres 1755. Das ist der Allerheiligentag. An dem Allerheiligentag wird als Epistel in der Messe gelesen, damals wie heute, derselbe Text, eine Stelle aus der Apokalypse, wo dem Engel, der die Schale des Verderbens in der Hand trägt, gesagt wird: Berühre nicht das Meer und lass die Erde nicht beben, reiße nicht die Bäume aus. Während dieser Text um 9:30 Uhr vormittags in der Kathedrale von Lissabon gesungen wurde, gab es ein Erdbeben, ein Seebeben etwas vor der Küste, das dazu führte, dass die ganze Stadt Lissabon vernichtet wurde. Das war damals eine ungeheure Katastrophe, die der Epoche des metaphysischen Optimismus in der Philosophie ein Ende machte. Von da an begann die Philosophie, die Welt in einem sehr negativen und nüchternen Blick zu sehen, als das, was in sich selber den Keim des Verderbens und der Hinfälligkeit trägt. Die Theologie hat dieses offensichtlich durch die Erfahrung angebotene Argument in einer Zeit, in der langsam die konkrete kirchliche Bindung zumindest der Intelligenz verloren zu gehen schien, aufgegriffen und in einer missverstandenen Interpretation des berühmten Kontingenzbeweises auf die notwendige Existenz Gottes geschlossen, weil die Welt, wenn es Gott nicht gäbe, Kraft ihrer hinfälligen Natur, weil sie eben ein so gestörtes System ist, überhaupt nicht bestehen könnte. Das heißt, man kam also in eine argumentative Schere, die darauf hinauslief, Not zu haben, die Welt selber als möglichst negativ, instabil und wesenlos zu beschreiben, um dann angesichts ihrer dem Ganzen zum Trotz dennoch bestehenden Existenz auf Gott als den, der ihr diese Existenz verleiht, zu schließen. Das ging gut bis ungefähr in die Jahre 1810-20, kam dann aber in immer größere Schwierigkeiten, in dem Maße, als die industrielle Revolution begann, als die Naturwissenschaften eine immer größere Findigkeit zeigten, das Leben der Menschen tatsächlich zu verbessern, wodurch natürlich die von der Kirche verkündete Schlechtigkeit der Welt, Brüchigkeit und Wesenlosigkeit immer mehr konterkariert wurde. Das heißt, gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts kam der denkende Mensch in die Situation, eine grundsätzliche Entscheidung zu fällen. Entweder sich auf die Seite des immer erfolgreicher agierenden Menschen zu stellen, dann aber zu sagen, der Gott, der mir sagt, ich bin ohne ihn überhaupt nichts, muss einfach negiert werden. Oder auf der anderen Seite zu sagen, ich schlage mich auf die Seite Gottes, dann muss ich die Welt aber als etwas ansehen, das in sich selber ein Papierhaus ist, ein Kartenhaus, das jederzeit zusammenstürzen kann, was aber nicht der Erfahrung der Menschen in dieser Zeit entsprach. Und daraus entsteht der berühmte postulatorische Atheismus, das kann man an vielen Texten aus dieser Zeit zeigen, bis hin zu den Frühmanuskripten von Marx, in denen der Atheismus seines Denkens genauso motiviert wird.
Und Sie sagen, das ist eine Scheinalternative und irgendwie stehen Sie dazwischen.
Ja, das ist deswegen eine Scheinalternative, weil die Theologen sich dort als Glatteis haben führen lassen und nicht verstanden haben, was die klassische Theologie und Metaphysik eigentlich sagt. Thomas von Aquin sagt, dass es in keiner Weise die Erhabenheit des Schöpfers einschränkt, wenn man annimmt, dass dieser Schöpfer seiner Schöpfung Strukturen der Vollkommenheit mitgeteilt hat, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Gott wird umso herrlicher, umso größer, je mehr er sein eigenes Werk vollkommen macht. In Wirklichkeit ist das christliche Schöpfungsverständnis von der Art, dass gesagt werden muss, dass alle Vollkommenheit, die sich im Menschen oder in der Schöpfung selber findet, Gott zum Grund seines Vollkommenseins hat. Also das Problem des 19. Jahrhunderts war, dass Gott und Welt als Konkurrenzverhältnis beschrieben wurden. Damit Gott sein kann, muss die Welt möglichst negativ gesehen werden. Wer die Welt nicht negativ sehen will, dafür gab es sehr viele empirische Gründe im 19. Jahrhundert, der muss sich sozusagen von Gott trennen, denn Gott ist der Gegner dieser Entwicklung. In Wirklichkeit ist Gott, wenn ich Liebe erfahre, der Urgrund dieser Erfahrung. Wenn ich mich als schöpferisch sehe und schaffend erfahre, dann ist Gott der Urgrund dieses schaffenden Vermögens in mir. Und so ist es eben in der Sicht des heiligen Thomas auch so, dass die Größe Gottes sich gerade darin zeigt, dass er die Welt so vollkommen macht, dass sie tatsächlich als sein Werk gelten kann. Also Gott ist der Begabende, der eigentliche Grund für alle Vollkommenheiten und Begabungen, die ich in mir oder in der Welt finden kann oder im zwischenmenschlichen Bereich. Und er ist aber niemals Konkurrent.
Also nicht, weil die Welt unvollkommen ist, muss es Gott geben und auch nicht umgekehrt, weil die Welt vollkommen ist, kann es keinen Gott geben, sondern
weil die Welt vollkommen ist, deswegen gibt es Gott.
Nun haben Sie es schon angedeutet, das entspricht eben nicht unbedingt unserer unmittelbaren Erfahrung. Was machen wir denn jetzt mit den Unvollkommenheiten in der Welt, die ja nicht nur in einem niedlichen Sinne auftauchen können, sondern in einem wirklich sehr brachialen und schrecklichen Sinn?
Ja, das ist wahr. Auch das ist eine Frage, die zu Beginn der Neuzeit in der Philosophie fokussiert worden ist, besonders im Denken des deutschen Philosophen Gottfried Leibniz, der ein Buch geschrieben hat, das eigentlich die Niederschrift seiner Gespräche mit einer preußischen Prinzessin über diese Themen gewesen ist. Das Buch trägt den Titel Theodizee. Untertitel ist Verteidigung Gottes angesichts der Übel in der Welt. Und in Abhängigkeit von diesem Buch nennt man diese Problematik und Frage das Theodizee-Problem. Es gibt einen deutschen Philosophen, Odo Marquardt heißt er, der die Meinung vertritt seit vielen Jahren, dass diese Theodizee-Frage die Grundfrage der ganzen Moderne überhaupt sei. Leibniz war ein unheilloser und unbekehrbarer Optimist. Er löste die Frage nach dem Übel in der Welt dadurch, dass er die Übel, denen wir begegnen, in drei Klassen aufsplittete. Da gibt es einmal das Malum Morale, dem wir begegnen, wenn wir einem Menschen begegnen, der wirklich böse ist, also der Schwiegermutter, klassischer Fall. Dann das Malum Physicum, das wäre eine Naturkatastrophe oder überhaupt die Erfahrung, dass der Mensch nur mit Mühe in der Welt überleben kann, was ja auch wahr ist. Aber er sieht alle diese beiden Formen, also das Malum Morale und das Malum Physicum, in einer grundsätzlichen Eigenschaft der Welt wurzeln, nämlich dem sogenannten Malum Metaphysicum, der Tatsache, dass schlechthin eben in dieser Welt alles Grenzen hat und deswegen der Mensch naturgemäß irgendwann an diese Grenzen stößt und sich an ihnen verwundet. Hier wäre es also ein Grundgesetz der Welt, in Klammern der erbsündlich verletzten Welt, muss man dazu sagen, die Welt ist ja aus dem Paradies gefallen, aus dem Lot gekommen, dem der Mensch einfach nicht entrinnen kann. Auf der anderen Seite ist damit gesagt, es ist ein in der Welt selbst verantwortetes System der Grenzen und der Verletzlichkeit. Es hat nichts mit Gott zu tun. Die Welt, die Gott schafft, ist vollkommen. In der Welt selber aber sind Dinge geschehen, die eben ihr den Charakter dieser Endlichkeit und damit eben auch der Verletzbarkeit des Menschen, der in ihr lebt, verschafft haben.
Für viele Menschen ist das nicht wirklich eine befriedigende Antwort.
Es war zum Beispiel auch keine befriedigende Antwort für Voltaire. Voltaire hat einen Roman geschrieben, der dieses Konzept von Leibniz verspottet hat. Der Roman heißt Candide. Der Held dieses Romans ist Hauslehrer im Münsteraner Schloss, wird dort rausgeschmissen, weil er ein Liebeshändel mit der Tochter seines Herrn anfängt und wandert dann durch die Welt. Und überall, wo er hinkommt, erlebt er die furchtbarsten Katastrophen, ganz schreckliche Dinge. Und die Schilderung endet dann immer am Ende jedes Tages mit der Bemerkung, so saß er also da und blickte auf jene Welt, die die beste aller denkbaren Welten ist. Also das war ein großes Spottgedicht auf den Voltaires, auf den Optimismus des Leibniz. Dennoch ist darin etwas Wahres gesehen. Es ist natürlich die Wunde, die wir akzeptieren müssen, die Endlichkeit der menschlichen Existenz in einer endlichen Welt. Und der Glaube ergänzt diesen Gedanken eben durch die Lehre von der erbsündlichen Verwundetheit der Schöpfung. Aber metaphysisch gesehen ist alles, mit dem wir umgehen, endlich. Und dennoch sind wir Geschöpfe, die eine unendliche Sehnsucht haben. Es gibt natürlich einen weiteren Hinweis auf die Existenz Gottes, der in einem hochinteressanten Text mit Thomas diskutiert wird. Thomas sagt einmal, oder stellt sich die Frage, ob es denn möglich sei, dass ein begrenztes Wesen wie der Mensch die unendliche, also nicht begrenzte Wesenheit Gottes schauen könne. Die normale Antwort auf diese Frage ist nein, weil das Endliche, wenn es dem Unendlichen begegnet, sich so verhält wie der Blinde zur Sonne. Dann sagt Thomas aber, wenn das so wäre, müssen wir zu einem Ergebnis kommen, dass die menschliche Existenz sinnlos ist. Und das ist wieder das Denken, weil das Denken eine Struktur ist, die in allem den Sinn sucht. Das heißt also, die Tatsache, dass der Mensch in sich selber eine unendliche Sehnsucht trägt, führt ja erst die Verwundung herbei, die aus den endlichen Erfahrungen, die er in dieser Welt macht, hervorgehen. Und Thomas sieht hier einen Hinweis darauf, dass es eine Antwort auf diese Frage geben muss, wenn wir davon ausgehen, dass das Konzept oder System Mensch sinnvoll ist und nicht von vornherein absurd.
Also nehmen wir einen Vergleich aus der alltäglichen Erfahrung, dass ich überhaupt unter etwas wie Hass leiden kann, hängt damit zusammen, dass ich ein liebendes Wesen bin.
Genau.
Zuvor.
Genau, das ist es. Es ist die alte Sache, nicht? Also Erkenntnis geschieht immer nur aus dem Gegenteil dessen, was mir im Akt der Erkenntnis aufscheint. Wenn ich selber ein hassendes Wesen bin und in einem hassenden Kontext stehe, werde ich das überhaupt nicht bemerken. Genauso wie ein Mann nie sein eigenes Rasierwasser riecht.
Und genau das ist der, oder das ist nicht der Grund, aber es ist ein Grund, weswegen Sie sich eben der Tatsache, der Sache so sicher sind mit der Vollkommenheit der Welt und auch mit unserer Fähigkeit, auf den Grund dieser Welt, zumindest dass es ihn gibt, zu schließen.
Ja.